Paulus, der eifrige Briefeschreiber, hat zur Feder gegriffen und denen in Rom, die Jesus anhängen, geschrieben. Der Brief an die Gemeinde in Rom ist ziemlich lang und hat Passagen, die für viele Christinnen und Christen wichtig geworden sind. Einige Sätze aus dem heutigen Abschnitt, Kapitel 12, 17 bis 21, sind bekannt, andere weniger. Da schreibt Paulus: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Übt nicht selber Rache, meine Geliebten, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Wo bleiben Sie hängen, liebe Gemeinde? Vielleicht am Wort Rache. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Rache ist süß. Das zahle ich dir heim. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Wie du mir, so ich dir. Vier Redewendungen oder Sätze, die mir ganz schnell einfallen, wenn es um Rache geht. Sie machen deutlich, wie menschlich das Denken an Rache ist, wie häufig wir den Gedanken hegen, wir zahlen mit gleicher Münze heim. Ich kehre zum ersten Satz zurück, der auch von Rache spricht, es aber anders ausdrückt. Wenn jemand Böses tut und ich mit Bösem antworte, dann hat das etwas von Rache. Ich mache es einmal konkret. Sven! Sven dreht sich um, läuft aber weiter und rempelt Joel an. Du hast dein Heft vergessen. Sven dreht um und holt sein Heft von Janas Pult. Als er wieder an Joels Platz vorbeikommt, ist er noch ganz in Gedanken und berührt Joel wieder. Mensch, was soll das? Fährt er ihn an. Worauf Sven antwortet, du musst doch hier nicht gleich rumbrüllen. Ja, aber du ärgerst mich doch ständig. Und dann spürt Joel wieder diesen abschätzigen Blick, der ihn zur Weißglut treibt. Mensch, lass mich doch in Ruhe, ruft er aus und unterstützt seinen Ausruf mit einem Schubser. Das bringt Sven in Rage. Sag mal, geht's noch? Dir werd ich's zeigen. Und schon stürzt er auf Joel zu. Die Klassenlehrerin, die gerade das Zimmer betritt, schreitet schnell ein. Hört auf, ruft sie laut und tritt dazwischen. Sven und Joel werden beide behaupten, der jeweils andere habe angefangen und sie hätten sich nur verteidigt. Und man kann das Ganze auch als spielerischen Kampf werten, der dank des Einschreitens der Klassenlehrerin nicht eskaliert ist. Aber ein Wort gibt hier ein Wort und auf die lauter werdende Antwort wird zurückgegeben und geschrien und dann wird's handgreiflich und es tut weh und auch darauf wird wieder mit Gewalt geantwortet und dann eskaliert es schnell. Und immer hat der andere angefangen. Und es ist ja tatsächlich schwer, dahinter zu kommen, wo es überhaupt begonnen hat, wo der Anfang ist. Ob er tatsächlich bei dem Rempler lag, für den Sven sich nicht entschuldigt hat, oder ob es nicht mit dem Vordrängeln von Joel beim Sport in der Stunde vorher anfing. Oder vielleicht doch schon beim abschätzigen Blick, den Sven auf Joel abschoss, als der einen Zweier in Mathe bekam. Es ist kompliziert, unser Zusammenleben. Und unser Alltag birgt so viele Erlebnisse und Erfahrungen, die uns schmerzen und uns verletzen, die uns demütigen und manchmal auch klein machen. Manchmal wollen wir ja gar nicht verletzen und es kommt trotzdem so an. Und manchmal haben wir auch die Absicht zu verletzen, weh zu tun und es kommt auch so an. Es ist kompliziert und es wird noch komplizierter, wenn wir bereit sind, unsere Verletzungen mit Attacken zu beantworten. Das ist das, was üblich ist, was wir gelernt haben und lernen. Ein Wort gibt das andere, es wird lauter, kommt zum Streit und so weiter. Innezuhalten, zu sagen, was ein Wort bei einem auslöst, mit einem macht, das macht angreifbar und noch verletzlicher. Es ist nicht immer geraten, so zu reagieren, aber es verändert die Dynamik. Und vielleicht ist genau die Bereitschaft, eine Attacke mit einer Attacke zu beantworten, oder die Bereitschaft, eine vermeintliche Attacke mit einer Attacke zu beantworten, oder eben die Bereitschaft, Böses mit Bösem zu vergelten, der Anfang einer Spirale, die sich immer schneller beginnt zu drehen und aus der es dann kein Aussteigen mehr gibt. Ich bin sofort bereit, mich zu verteidigen, meine Stachel zu zeigen und zu stechen, wenn der andere nicht auf die Bremse tritt, oder die Hand zu heben und auszuteilen, wenn die andere nicht still ist und sich zurückzieht. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem meint, glaube ich, genau dieses. Die Bereitschaft, stehen zu bleiben, innezuhalten, zu schauen, was eine Äußerung oder eine Handlung mit einem macht und das zu äußern. Das, dieses Äußern, was das mit einem macht, schafft die Möglichkeit, dass die andere zur Besinnung kommt. Aber was ist, wenn man das immer und immer wieder versucht und sich nichts ändert, wenn immer und immer wieder dasselbe passiert und man in Mitleidenschaft gezogen wird, man selber leidet immer und immer wieder. Wieder und wieder haben es die Menschen, die zur Gemeinde in Rom gehörten, erlebt. Ein falsches Wort und man wurde verdächtigt. Man wurde verdächtigt, Aufrührer zu sein oder Sympathisantin, Terrorist oder Widerstandskämpfer. Und dann ein Wort bei den Behörden, beim Arbeitgeber, beim Vorgesetzten. Und dann war man ganz schnell draußen vor der Tür und bekam kein Bein mehr auf den Boden. Man wurde geschnitten, ausgeschlossen, gedemütigt, angegriffen, herumgeschubst, bedroht, verächtlich gemacht, verhaftet, gefangen genommen. Manche mussten fliehen, andere haben widerrufen und einige kamen um. Was ist dann? Muss ich das Unrecht still erleiden? Auch noch freundlich sein und dem, der mich verleumdet, der, die mich anschwärzt, nichts entgegensetzen? Muss ich wehrlos aushalten? Darf ich mich nicht zur Wehr setzen? Auch das hat Paulus im Blick. Zuerst heißt es zwar, vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht, aber dann kommt schon die erste Einschränkung. Wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Diese Einschränkung macht deutlich, dass die Annahme falsch wäre, der Friedenswille der Gemeindemitglieder in Rom könne auf jeden Fall Frieden schaffen. Es kann also nicht darum gehen, um des lieben Friedens willen immer wieder nur nachzugeben und dabei den bequemsten Weg zu gehen, der dann katastrophale Folgen haben kann. Vielleicht denken jetzt einige auch an Schillers Wilhelm Tell und den eher resignativen Satz, es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt. Dieser Satz setzt dann meist schon die Bösartigkeit des Nachbarn oder der Nachbarin voraus, gegen die man nicht ankommt. Aber Paulus ist hier sehr differenziert. Wenn möglich, heißt, wenn der andere oder die andere auch Bereitschaft zum Frieden in sich trägt. Und so viel an euch liegt, macht dann aber auch deutlich, dass der Wille zum Frieden beim anderen nicht gleich groß sein muss. Übt nicht selber Rache, meine Geliebten, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Getragen von dem Glauben, dass Gott letztlich Recht schafft, überlässt Paulus ihm die Rache. Rache erscheint mir hier recht verstanden als ins Recht setzen, das Recht zurückgeben denen, die es verloren haben, die unter die Räder kamen, die Unrecht erlitten haben, denen Gewalt angetan wurde. Bis heute sind viele, unendlich viele Gewalttaten ungestraft verübt. Bis heute wird unendlich viel Leid über Menschen gebracht und zugelassen. Auch wir sind in diese Strukturen verwoben, können nicht aussteigen, können nicht unschuldig bleiben. Aber wir können sie uns vergegenwärtigen, ihnen ins Gesicht sehen und dagegen angehen. Die Hoffnung, dass Gott hilft, dass Gott Unrecht beseitigen wird, dass die Gewalttäter zur Rechenschaft gezogen werden, dass die, die foltern und töten, die vergewaltigen und morden, die Profite um jeden Preis erzielen wollen, die ausbeuten ohne Ende, dass die nicht das letzte Wort haben. Diese Hoffnung bestärkt Menschen in ihrem Kampf um Recht und Gerechtigkeit. Diese Hoffnung hält Menschen am Leben, Menschen, die Unrecht erlitten haben, Gewalt ausgehalten haben. Wehrlos sind wir nicht. Wir warten auf Gerechtigkeit, darauf, dass das Recht sich durchsetzt, dass Gott seine Hand ins Spiel bringt. Wehrlos sind wir nicht. Aber wir setzen uns anders zur Wehr. Das bebildert der evangelische Theologe und Schriftsteller Johann Peter Hebel mit folgender Geschichte. Während der Französischen Revolution führten die Preußen mit den Franzosen Krieg. Und niemand konnte ahnen, dass die Franzosen 18 Jahre später, 1806, nach Preußen kommen und den ungebetenen Besuch wettmachen. Damals jedenfalls, als die Preußen in Frankreich wüteten, drang ein preußischer Husar, der ein böser Mensch war, in das Haus eines friedlichen Mannes ein, nahm ihm all sein bares Geld, so viel war, und zuletzt auch noch das schöne Bett mit nagelneuem Oberzug und misshandelte Mann und Frau. Ein Knabe von 8 Jahren bat ihn kniend, er möchte doch seinen Eltern nur das Bett wiedergehen. Der Husar jedoch stößt ihn weg. Die Tochter läuft ihm nach, hält ihn fest und fleht um Barmherzigkeit. Er wirft sie in den Brunnen. Nach dem Krieg lässt sich der Husar in Neiße nieder. Und natürlich denkt er nicht mehr dran, was er damals getan hat. Er meint, es sei schon lange Gras darüber gewachsen. Doch dann kam das Jahr 1806 und die Franzosen rückten in Neiße ein. Ein junger Sergeant wird abends bei einer braven Frau einquartiert, die ihn ordentlich behandelt. Am Morgen jedoch kommt der Sergeant nicht zum Frühstück. Die Wirtin schaut nach ihm. Da saß der junge Mann wach und aufgerichtet im Bette, hatte die Hände ineinander gelegt und seufzte, als wenn ihm ein groß Unglück begegnet wäre. Oder als wenn er in die Heimweh hätte. Und die Frau fragte nach. Nun, die Bezüge des Bettes, in dem er geschlafen habe, gehörten vor 18 Jahren seinen Eltern in der Champagne. Und die haben bei der Plünderung alles verloren und wurden zu armen Leuten. Der Sergeant war der damals 8-jährige Sohn. Und er erkannte die Bettbezüge, die roten Namensbuchstaben, womit sie die Mutter gekennzeichnet hatte, waren noch daran. Dieses Bettzeug, sagte die Frau, habe sie von einem Husaren gekauft, der noch hier in Neiße lebe. Der Franzose besuchte den Husaren. Denkt ihr noch daran, fragte er den Husaren, wie ihr vor 18 Jahren einem unschuldigen Mann Hab und Gut und zuletzt noch das Bett gestohlen habt? Und dass ihr keine Barmherzigkeit walten ließet, als euch ein 8-jähriger Junge anflehte? Und dann meine Schwester? Der Husar fiel vor dem Franzosen auf die Knie und konnte nichts anderes herausbringen als Pardon. Der geneigte Leser, erzählt Johann Peter Hebel, denkt vielleicht auch, jetzt wird der Franzos den Husaren zusammenhauen und freut sich schon darauf. Allein das könnte mit der Wahrheit nicht bestehen. Denn wenn das Herz bewegt ist und vor Schmerz fast brechen will, mag der Mensch keine Rache nehmen. Da ist ihm die Rache zu klein und verächtlich. Sondern er denkt, wir sind in Gottes Hand und will nichts Böses mit Bösem vergelten. So dachte der Franzose auch und sagte, dass du mich misshandelt hast, das verzeihe ich dir. Dass du meine Eltern misshandelt und zu armen Leuten gemacht hast, das werden dir meine Eltern verzeihen. Dass du meine Schwester in den Brunnen geworfen hast und ist nimmer davongekommen, das verzeihe dir Gott. Mit diesen Worten ging er fort, ohne dem Husaren das Geringste zuleide zu tun. Und es ward ihm in seinem Herzen wieder wohl. Dem Husaren aber war es nachher zumut, als wenn er vor dem jüngsten Gericht gestanden wäre. Denn er hatte von der Zeit an keine ruhige Stunde mehr und soll nach einem Vierteljahr gestorben sein. Als ich das Ende der Geschichte las, habe ich zum ersten Mal verstanden, was mit den feurigen Kohlen gemeint sein könnte. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken, denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Der Husar hatte nach dem Besuch des Franzosen keine ruhige Stunde mehr. Der Sergeant hatte an sein Gewissen appelliert, an seine Menschlichkeit, jetzt 18 Jahre später. Und mit seinem Verzicht auf Rache brannte es auf dem Kopf des Husaren. Hätte der Franzose Gewalt angewendet, der Husar wäre zum Opfer geworden. So aber blieb er, was er war, Täter. Der Sergeant verzichtete auf den kurzen Moment der süßen Rache und es ward ihm in seinem Herzen wieder wohl. Der Husar allerdings hatte so etwas wie Gewissen. Es gab einen Rest an Menschlichkeit, an den der Franzose appellieren konnte. Diesen Rest an Menschlichkeit, an den ich appellieren kann, muss es geben. Ist er nicht da, scheitert die Feindesliebe. Scheitert der Versuch, Böses nicht mit Bösem zu vergelten. Paulus kannte diese Grenze, deshalb sagt er einschränkend, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Ob es möglich ist, weiß ich jedoch nicht im Voraus. Ich muss es versuchen. Soweit es an mir liegt, versuche ich, Böses mit Bösem zu vergelten, auf dass es in meinem Herzen wieder wohl werde. Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Amen.